Deutschlandfunk Kultur heute. In Berlin gehen wie in vielen anderen Städten Menschen auf die Straße, um gegen das iranische Regime zu protestieren. Und auch heute wieder, wo auf Schildern unter anderem zu lesen war, Frauen leben Freiheit. Eine Solidaritätserklärung mit den Frauen und mit den Menschen im Iran, die seit dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini vor knapp 2 Wochen unter Lebensgefahr auf die Straße gehen und gegen die Gewaltherrschaft der Islamischen Republik demonstrieren. Das zentrale Symbol aller Proteste: Frauen schneiden sich die Haare ab und verbrennen Kopftücher. Frauen sind im Iran Menschen zweiter Klasse, aber es geht längst nicht mehr nur um Kleidervorschriften wie den Hijab, sondern im Iran wird die Systemfrage gestellt. Die iranischen Sicherheitskräfte haben heute auch die Tochter des Ex-Präsidenten Rafsanjani verhaftet. Der jetzige Präsident Raisi spricht von einer Verschwörung. Über die Proteste konnte ich mit Susanne Saré sprechen, Deutsch-Iranerin, Journalistin, auch für den Deutschlandfunk, die sich unter anderem für den interkulturellen Austausch zwischen Deutschland und Iran einsetzt. Ich habe sie gefragt, wie dieser Austausch denn in den vergangenen Jahren und jetzt aktuell aussieht.
Also für mich ist diese letzte Woche persönlich auch in meiner Arbeit eine große Veränderung, weil mein interkultureller Austausch als deutsche Iranerin bedeutete immer, dass ich ja nicht offen erzählen kann aus Sicherheitsgründen. Ich habe zum Beispiel darüber gesprochen, welche Gemeinsamkeiten oder welche Unterschiede Deutschland und Iran kulturell haben, wie das Essen ist, wie das Wetter ist, aber immer Belanglosigkeiten auf eine Art und Weise. Es hat geschmerzt, aber auf der anderen Seite war das immer der Weg, von dem viele von uns auch in der Diaspora, auch Menschen, die so wie ich in Deutschland geboren wurden, aufgewachsen sind, nämlich mit der Hoffnung, dass man damit seine Familie und sich selbst nicht in Gefahr bringt. Und von jetzt auf gleich spüren wir, dass vielleicht jetzt der Moment ist, in dem wir vielleicht ein klitzekleines Fenster haben, in dem wir mit unseren Stimmen die Möglichkeit haben, laut zu werden für die, die es nicht können. Und da sind unglaublich viele Ängste dabei, bei vielen, die in meiner Situation sind und vielen, die gerade laut werden. Aber wir glauben, dass das jetzt vielleicht der einzige Moment ist, in dem wir laut werden können für all die, die jetzt gerade zum Schweigen gebracht werden.
Gibt es denn eigentlich einen Gegensatz zwischen Kultur und Politik?
Das ist gerade für Iranerinnen und Iraner, glaube ich, eine ganz, ganz große Frage und auch etwas, was ich ganz wichtig finde zu unterstreichen. Also ich glaube, wir auch als Deutsche mit unserer Geschichte, auf die wir blicken, wissen genau, dass dieser Spagat zwischen Politik des Landes und Kultur eines Landes extrem weit auseinanderklaffen können. Und bei Iran haben wir jetzt nun mal auch ein Land, das ist ein Vielvölkerstaat, in dem ganz unterschiedliche Ethnien und Kulturen miteinander leben, unterschiedliche Religionen auch eigentlich miteinander leben. Und in dem, natürlich gibt es keine Statistiken in diesem Regime, aber in dem man, wenn man durchs Land reist, und da kann man so viele Menschen aus aller Welt fragen, die dieses Land bereist haben, man trifft auf so viele Menschen, die einer ganz anderen Meinung sind, die auch ihre Kultur mit was ganz anderem identifizieren als einer islamischen Republik. Also zum Beispiel ist Iran ein Land, das immer noch seit Jahrtausende alte kulturelle Feste feiert, die nichts mit der islamischen Religion zu tun haben. Und vieles, vieles mehr, was in den Familien fest verankert ist, weitestgehend, und viele Dinge einfach hinter dem Vorhang.
Ich würde gerne auf einen sehr speziellen Aspekt, den man vielleicht auch als Kultur beschreiben kann, zu sprechen kommen. Und der ist doch sehr symptomatisch eigentlich für die Situation jetzt gerade. Und da würde ich gerne einen Satz zitieren, der heute in der Neuen Zürcher Zeitung stand, den ich sehr interessant finde, nämlich: Die Haare der Iranerinnen erzählen seit 86 Jahren die Geschichte der politischen und religiösen Grabenkämpfe des Landes. Wie würden Sie das sehen? Stimmt das?
Ja, man kann gar nicht in kurze Worte fassen, wie komplex und wie divers die iranische Geschichte in den letzten 100 Jahren war. Was, glaube ich, wichtig an diesem Satz ist, auch nochmal zu unterstreichen, dass das Kopftuch ein symbolisches Bild ist. Es geht lange nicht bei diesen Demonstrationen darum, dass gefordert wird, dass man keinen Kopftuchzwang hat. Ganz im Gegenteil. Es geht ja darum, vor allen Dingen, dass Frauen sich darin frei entscheiden können, was sie tragen wollen und was nicht. Aber es ist ein Symbolbild dafür, dass das Kopftuch, was ja als Symbol steht für ein islamisches Regime im Iran, dass das abgerissen wird. Also allein diese visuelle Vorstellung, ein Kopftuch wegzureißen und damit auch all diese Zwänge, die wie ein Gefängnis ein Symbolbild in diesem Kopftuch finden. Und wenn man sich die letzten 100 Jahre der iranischen Geschichte ansieht. Es gab natürlich demokratische Ansätze. Es gab dann die Zeit, in der der König der Schah Persiens regierte. All das sind ganz unterschiedliche politische Strömungen, die man auch jetzt nach wie vor unter Iranerinnen und Iranern bemerkt. Natürlich sind da sich nicht alle einig. Was aber jetzt diesmal wirklich anders ist, ist, dass zum ersten Mal ganz gesammelt alle sagen, okay, wir können uns nachher vielleicht darüber austauschen, was wir wollen. Aber was wir alle nicht wollen oder was viele nicht wollen, ist das, wie es jetzt gerade ist.
Welche Nachrichten, Sie haben ja auch noch Familie im Iran, welche Nachrichten erreichen Sie denn? Ist das tatsächlich so, dass das durch die ganze Gesellschaft geht, der Protest eben, der Wunsch nach Änderung des Systems?
Also was ich auch von meiner Familie höre und sehe, auch in den sozialen Medien, viele ältere meiner Familienmitglieder, die jetzt gerade im Iran sind, die sich trauen plötzlich in den sozialen Medien, obwohl wir alle wissen, dass sie überwacht sind, die ihre Meinung kundtun, die einfach nicht mehr schweigen können, nicht mehr schweigen wollen. Das ist wirklich ein Novum an dieser Stelle, dass ich das in dieser breiten Masse auch sehe. Und das zeigt sich ja auch in den Demonstrationen. Hier gehen junge Menschen, alte Menschen, Frauen und Männer, verschiedene Religionen, verschiedene Ethnien gehen gemeinsam auf die Straße für ein gemeinsames Ziel. Und das, was in den Straßen gerufen wird, ist auch nicht, wir wollen kein Kopftuch, sondern da wird ganz klar gerufen, nieder mit der Islamischen Republik.
Sie haben mir vor unserem Gespräch erzählt, dass Sie eigentlich bis jetzt zu vielem auch geschwiegen haben. Wie sind für Sie die Bedingungen, auch hier in Deutschland überhaupt zu sprechen über das Thema?
Ich sehe mich natürlich als eine Stimme von vielen anderen, die viel direkter betroffen sind als ich. Das muss ich betonen. Ich bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ich habe im Iran eine Zeit lang studiert. Ich habe fast jedes Jahr mein Geld, sobald ich Studentin war und was zusammen hatte, bin ich rüber in den Iran geflogen, weil das mein zweites Herz war. Und trotzdem ist es jetzt so, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt zum ersten Mal ganz, ganz viele auch, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, versuchen, all diese Ängste, die uns auch in der Diaspora ereilt haben, nämlich, dass wir Angst hatten, unsere Familien in Gefahr zu bringen, dass wir Angst hatten, sie nie wiederzusehen. Auch das tut unglaublich weh jetzt gerade. Und auch die Tatsache, dass wir nicht wissen, was kommt danach. Dass wir all das beiseite legen und sagen, jetzt oder nie.
Ich höre aus allem heraus, dass dieses Mal vielleicht tatsächlich die Chance dazu ist, einen Umbruch zu schaffen und ein anderes System zu installieren. Jetzt haben Sie ja auch schon angedeutet, dass es eben nicht die eine Kultur im Iran gibt. Es gibt mehrere ethnische Gruppen auch. Es gibt wahrscheinlich viele Kulturen, unterschiedliche Kulturen. Es gibt wahrscheinlich einen großen Unterschied zwischen Stadtgesellschaft und Landgesellschaft. Trotzdem die Frage, kann so etwas wie eine gemeinsame Vorstellung von einer Kultur eine Grundlage sein für einen Neuanfang?
Ich glaube, das ist eine große Frage, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist, wenn man nicht die komplexen Strukturen, geopolitischen, politischen, inhaltlichen, aus dem Land herausgehenden Strukturen über Jahrzehnte lang verfolgt. Ich kann nur noch mal aus meiner persönlichen Sicht sagen, dass ich es erstaunlich finde, was da für eine aufgestaute Wut, Schmerz, Trauer und Kraft daraus resultiert. Und ich mache mir die Hoffnung daraus, dass vielleicht, wenn das nicht abebbt und all diese Energie der Menschen im Iran, die gerade so mutig sind einfach, wenn die nicht abebbt, dass dann durchaus, wenn eine Führungspersönlichkeit auch dann gefunden wird, sich da eine Einigung zu finden ist, dass wir dann durchaus eine Chance haben, dass wir uns irgendwann nicht mehr darüber unterhalten müssen, was da für immense Menschenrechtsverletzungen passieren und dass wir irgendwann all die jetzt so wie ich gerade hier sitzen und mit ihnen sprechen, dass wir nicht dann nachher nach Hause gehen und weinen, weil wir wissen, mit jedem dieser Interviews werden wir unsere Familie nie wiedersehen.
Es könnte vielleicht so aussehen, als ob das ganz einfach ist, in Deutschland, in Frankreich oder wo auch immer auf die Straße zu gehen und sich solidarisch zu erklären, Kopftücher zu verbrennen, sich die Haare abzuschneiden und gegen das System zu sein im Iran. Ist das denn tatsächlich so einfach?
Ist ganz wichtig, es zu sagen und in diesem ganzen Kontext immer wieder zu betonen, dass das auch für Menschen in Deutschland gerade keine einfache Sache ist. Allein psychisch, weil wir auch unser Leben lang gelernt haben, tu es nicht, es ist gefährlich, aber auch ganz konkret, weil Iran ja ein System hat, das überwacht, auch im Ausland, das ist mit wenig anderen Ländern vergleichbar und auch was wir hören, nämlich, dass beispielsweise auch Spitzel in Deutschland bei Demonstrationen unterwegs sind oder auch, dass die sozialen Medien überwacht werden. Ich merke, Freunde von mir, mit denen ich mich bei WhatsApp unterhalte, sagen zu mir, lass uns bitte auf einen anderen, sicheren Kanal wechseln. Wir können uns hier nicht darüber austauschen. Ich kriege ganz viele Informationen anonym zugespielt von Bekannten und Freunden, die in Sorge sind, was zu sagen. Und ich persönlich, die ja auch nur zweitbetroffen ist durch mein Aufwachsen in Deutschland, fühle mich aber auch aufgewühlt und traurig und wütend und will irgendwie helfen. Und hinterfrage auch Aktivismus und Journalismus natürlich. Aber vor allen Dingen fühle ich mich so, als würde mir selber jemand diese vernebelte Brille abnehmen, die ich mein Leben lang trage, indem ich nicht laut sprechen kann, indem mich Menschen anrufen und sagen, wow, das, was ihr da berichtet, ist so unmenschlich, was ihr erzählt, was Menschen widerfährt im Iran. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das gibt mir am Ende auch neben all diesen Unsicherheiten, die ich gerade habe, auch ein ganz großes Gefühl der Erleichterung.
Die deutsch-iranische Journalistin Susan Sareh, die sich unter anderem für den interkulturellen Austausch zwischen dem Iran und Deutschland einsetzt, zu den Protesten im Iran.